Hallo und herzlich willkommen bei deinem TCM-Podcast, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wir verbinden traditionelle chinesische Medizin und westliche Medizin für mehr Wohlbefinden und Gesundheit für dich.
Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres TCM-Podcasts, die TCM-Docs. Mein Name ist Dr. Maren Gruner.
Und ich bin Dr. Sandra Bürtlin.
Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, denn wir haben uns nochmal Hilfe geholt. Das haben wir euch schon in einer anderen Folge erzählt. Denn wir haben letztens eine E-Mail bekommen, in der vor allem auch Sandra kritisiert wurde für unser Lachen und dass dieses Lachen nicht authentisch sei. Und da uns das doch sehr beschäftigt hat, haben wir uns heute zur Unterstützung, um das auch in einer gewissen Art aufzuarbeiten und uns mal da zu informieren und Tipps zu holen, Sophie Zöttler eingeladen. Herzlich willkommen, Sophie.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ihr habt euch quasi jemanden geholt, der sehr viel und sehr laut und sehr unpassend wahrscheinlich, wie die meisten sagen würden, lacht. Und deswegen bin ich total gerne hier. Ganz viel und laut und ja, sehr authentisch lachen können. Vielen Dank für die Einladung, euch beiden. Es ist mir eine wirklich große Ehre, in diesem sehr besonderen Podcast zu Gast zu sein. Danke.
Es ist uns eine sehr große Ehre und natürlich haben wir dich eingeladen, vor allem wegen deiner fachlichen Kompetenz, aber auch, weil wir wissen, dass du es ähnlich siehst wie wir und Spaß an der Arbeit natürlich auch dazugehört und Lachen dazugehört. Und dementsprechend wollen wir dich einfach ein bisschen mal ausfragen, denn du beschäftigst dich ja auch hauptberuflich damit, andere Ärztinnen zu coachen und auf ihrem Weg zu begleiten. Schieß doch mal los, was hat dich selber motiviert, genau diesen Bereich für dich auch auszuwählen?
Also ich bin vor allem Sophie, die tatsächlich wahnsinnig gern lebt, die für sich den schönsten Beruf der Welt hat und die, ich glaube, schon seit Kindheit an das Gefühl hat, ich bin einfach gerne glücklich. Und ich habe mir dann den Beruf gewählt, obwohl ich aus einer alten Familienbrauerei komme, wo quasi auch schon der Platz neben meinem Bruder für mich frei gewesen wäre, das zu tun, was ich liebe, nämlich Ärztin sein und Kinderärztin sein. Das war schon ganz, ganz früh klar. Und ich kam dann aus einer Familie, die sehr gern arbeitet, wo Arbeiten immer positiv besetzt ist, wo es nicht sowas gibt wie Freitag und Montag, sondern einfach nur, hey, wir sind alle dabei und arbeiten gemeinsam für unser Ziel. In ein System, in dem wir alle groß geworden sind, wir drei, nämlich in das System Gesundheitswesen, in die Klinik. Und ich hatte es da auch gut. Ich hatte es da wirklich gut. Ich hatte einen wahnsinnig lieben Chef. Ich hatte tolle Oberärztinnen und Oberärzte und ein gutes Team. Aber ich hatte auch die Realität, die wir alle erfahren haben und die noch mehr zur Belastung wurde die letzten 5 Jahre, als sie wahrscheinlich in unserer Assistenzärztinnenzeit war. Das bedeutet lange Wochen, Stunden, also 60-Stunden-Wochen waren ja ganz normal und viele 24-Stunden-Dienste und ein System, was nicht darauf ausgelegt ist, Menschlichkeit zu erhalten und Gesundheit zu fördern. Und zwar schon gar nicht bei denen, die darin arbeiten. Und das war mir total fremd. Also diese Arbeitsweise, auch wie man da miteinander umgeht und dass nicht geguckt wird, wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr, das war mir so total fremd. Und das hat mich schwer belastet. Also ich hatte da auf einmal auf der einen Seite den schönsten Beruf der Welt und das war es für mich auch nach wie vor und auf der anderen Seite eine Wirklichkeit, die nicht mit dieser Vorstellung, wie es zu sein hat, in irgendeiner Weise übereinander passt. Und ich bin so im Laufe dieser Assistenzärztinzeit, ich wurde immer trauriger, ich habe ganz viel geweint, ich war oft so erschöpft, dass ich immer gehofft habe, dass ich Also ich habe schon gar niemanden mehr aus dem Team gefragt, wie geht's dir, weil ich so Angst hatte, dass der oder diejenige sagt, oh, ich bin total krank oder müde oder erschöpft oder ich hatte so Angst, das nicht mehr halten zu können, dass ich selbst aufgehört habe, im Team diese Fragen zu stellen. Und das ging dann so weit, dass ich wirklich, wirklich, also ich sag mal, dem Ausgebranntsein sehr nahe stand. Und irgendwann, ich weiß es noch wie heute, saß ich vor meinem Mann total heulend und am Ende und habe ihm gesagt, also es gibt jetzt drei Möglichkeiten. entweder die eine Idee war, ich ziehe weg. Oder wir ziehen weg. Warum kam das so? Ich war innerlich total kalt geworden. Und gefühlsmäßig dachte ich mir, wenn ich hier so wie die anderen in Social Media da ein bisschen am Strand in der Hängematte chill, dann wird, wenn ich mir das äußerlich Warme hole, werde ich auch innerlich wieder warm. Also ich gehe einfach in ein anderes Land in ein Krankenhaus. Da hat mein Mann gesagt, gut, geht nicht. Er hat hier einen Job, er hat einen Beruf, er hatte damals schon ein großes Kind. Also er kann ja auf keinen Fall wegziehen. Die zweite Idee war, ich kündige. Und das war aber was, wo ich, also ich weiß nicht, wem das noch so geht. Kinderärztin sein war etwas, was für mich gar nicht zur Debatte stand. Ich wollte das unbedingt, unter allen Umständen. Also fiel diese Idee auch flach, weil mein Mann gesagt hat, ja, was willst du denn dann sein? Das bist du. Du bist dafür hier, um diese Kinder zu begleiten. Und die dritte Idee war, ich trenne mich von ihm. Weil quasi, wenn alles andere aus meinem Leben ich nicht verändern konnte, dachte ich mir, gut, dann muss ich mich halt trennen. Jetzt habe ich Gott sei Dank einen Mann, der ein bisschen so ein Buddha-Gemüt hat, ganz anders wie ich. Und der hat gesagt, also keine der drei Möglichkeiten kommt in Betracht, aber du könntest etwas wieder suchen, was du all die Jahre verloren hast, seitdem du in dieser Klinik angefangen hast, nämlich dich selber. Und dann habe ich was gemacht, was sich im Nachhinein für das größte Glück für mich rausgestellt hat. Ich bin ein Jahr rumgefahren und habe rumtelefoniert und rumgezoomt und habe Ärztinnen und Ärzte interviewt, die für mich Vorbilder waren im Ärztinsein. Die auch mit 50, 60 und 70 daraus noch in der Rente gesagt haben, hey, ich bin so gern Arzt und Ärztin und ich wollte wissen, wie das geht. Und ich habe diese Geschichten angehört. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt ein Jahr dafür gebraucht. Ich hatte total viel Unterstützung, das durchzuziehen und zu machen. Was machen eigentlich andere Ärztinnen und Ärzte, die genauso gern Ärztin sind wie ich und die aber ebenso an dieser Wirklichkeit drohen zu scheitern? Und dann habe ich gedacht, okay, also ich mache jetzt einfach, ich halte diesen Raum, den ich für mich gehalten hatte, den halte ich für andere. Und habe dann Business Coaching studiert an der FH, noch ein Kind gekriegt und habe dann das Unternehmen 2018 gegründet, in dem ich andere Ärztinnen und vereinzelte Ärzte dabei begleite, gesund und glücklich und zufrieden Ärztin zu sein. Und bin Kinderärztin halt nebenher auch noch. Mache ich ja so gern.
Ja, Wahnsinn, nebenher auch noch. Wenn man das schon so. Wahnsinn. Ich glaube, es ist beeindruckend, wie du es das beschrieben hast, mit dem Kaltwerden und am Rande des Ausgebranntseins. Denn also ich kann das genauso nachfühlen und habe das genauso erlebt, muss ich sagen. Habe damals tatsächlich Gott sei Dank dann den Sprung von Assistent sein mit dem Facharzt Richtung Oberarzt relativ schnell geschafft. Das war für mich dann nochmal ein Sprung, ja, wo das Arbeiten einfach nochmal angenehmer war und wo ich dann erstmal das, ja, die Zufriedenheit und die Fröhlichkeit zurückgefunden habe. Aber wenn ich so in meinem Umkreis rumschaue, würde ich sagen, dass Minimum 80% der Kolleginnen und Kollegen genau das fühlen.
Oder mal gefühlt
Ja.
haben, bevor sie was
Oder
geändert
mal gefühlt
haben.
haben, genau.
Ja. Sophie, was denkst du denn, was aktuell, also jetzt sind wir ja alle ungefähr ein Alter plus minus, ne? So, was glaubst du denn, was im Moment für die jungen und vor allem auch ambitionierten Kolleginnen tatsächlich an der Stelle in der Medizin am schwersten ist? Meinst du, das ist ähnlich wie bei uns, als wir angefangen haben vor plus minus 15 Jahren, oder glaubst du, es hat sich nochmal, also hat sich entweder verbessert oder verschlechtert?
Ich glaube, es hat sich tatsächlich verschlechtert. Und das steht jetzt bestimmt im Widerspruch. Wahrscheinlich bekommt ihr jetzt wieder ganz viele E-Mails. Die könnt ihr dann an mich weiterleiten, weil ich weiß, dass ich mit der Meinung ein bisschen alleine bin. Ich glaube, vor 15 Jahren haben wir und haben alle dran geglaubt, dass Frauen die gleichen Chancen haben. Und ich glaube, diesen Bären, den man uns aufgebunden hat, der auch zu diesem Ausgebranntsein meiner Meinung nach einen ganz großen Beitrag hat, den haben wir mittlerweile, beginnen wir zumindest zu erkennen. Und das macht, also mich und ich weiß auch viele von meinen Kolleginnen und Ärzten, die ich begleite, das macht auch traurig und das frustriert auch ein bisschen. Und die Schwierigkeiten, glaube ich auch, hängen gar nicht so unbedingt nur mit dem Ärztensein zusammen. Ich glaube, eine berufstätige Frau, die auch Mutter sein will oder die zum Beispiel auch Teil einer Familie sein will. Es geht gar nicht nur um das Muttersein. Es geht auch, vielleicht habe ich Eltern, mit denen ich einfach wahnsinnig gern Familie bin. Ich glaube, diese Anforderungen, die wir gespiegelt bekommen, wie wir in all diesen Rollen zu sein haben, also kann ich ja eigentlich morgens um genau 6.05 Uhr mich wieder hinlegen und sagen, schaffe ich nicht. Und deshalb empfinde ich zumindest, ihr könnt es mir gern sagen, wenn ihr es anders empfindet. Das war noch nie so hart. Was sich natürlich verbessert, sind bestimmte äußere Strukturen. Nur wenn der innere Druck so groß wird, dann nützt auch dieses Minimum, was ja auch so gerne die Männer sagen, das ist doch alles viel besser geworden und eine Frau hat eine gleiche Chance und eine Tochter hat eine gleiche Chance wie ein Sohn. Das stimmt ja alles nicht. Wir beziehen uns da auf vereinzelte Strukturen, die bestimmte Dinge erleichtern. Aber das große Ganze, glaube ich zumindest, wurde härter.
Also da wollte ich einmal kurz reingrätschen, weil bist du wirklich gestartet? Also ich frage das ein bisschen ketzerisch, weil ich bin es definitiv nicht. Bist du wirklich gestartet in dein Arzt oder Ärztin sein unter der Idee, dass wir als Frauen die gleichen Chancen haben? Also weil für mich war schon im Studium, und das ist jetzt nicht mein Gefühl, das wurde uns von Professoren gesagt, von Chefärzten gesagt und so, es war immer klar, wenn du als Frau Karriere machen willst, wie auch immer man Karriere jetzt definiert, dann darfst du mal mindestens die Hälfte besser sein als deine männlichen Kollegen. Mal mindestens, ja. Und damit bin ich ehrlicherweise eigentlich mein ganzes Studium lang so begleitet worden oder davon bin ich begleitet worden. So bin ich gestartet. In meinem Fall hat sich das total bewahrheitet, dass ich schon immer dachte, hey, das ist ja unglaublich. Und ich hatte auch echt einen wahnsinnig tollen Oberarzt. Ja, ich hatte einen tollen Chef. Aber es war trotzdem so, wenn es hart auf hart ging, ja, dann war es dann doch so, ja, dann hat es jemand anders bekommen. Und das bewahrheitet sich ja bis heute. Ich habe heute eine Studie gelesen, dass fast, also über 60% der Medizinstudiumsabsolventinnen sind Frauen und knappe 20% der Chefärztinnen sind Frauen. Also da sieht man ja diese wahnsinnige Diskrepanz, ne? Und ich denke schon, dass es immer noch, also in meinem Gefühl immer noch, nicht neu, dieses ist, wenn du als Frau was reißen willst in der Medizin, hast du zum einen keine Kinder zu haben, hast nie auszufallen, hast dich nicht um Eltern zu kümmern, das ist mal grundsätzlich. Und dann darfst du immer wieder zeigen, dass du in diesem männlichen Spiel mitspielst und dann aber besser bist. Weil wenn du, und also eine Kollegin von mir hat irgendwann mal gesagt, sie würde gerne Oberärztin werden, aber sie hat echt das Gefühl, sie müsste sich quasi ihren Uterus rausnehmen lassen und den mitbringen zum Bewerbungsgespräch, damit klar ist, sie will wirklich keine Kinder, damit sie diese Stelle kriegt. Also deswegen so ein bisschen die ketzerische Frage, hast du das wirklich gedacht? Weil ich war völlig desillusioniert, auch schon als ich angefangen habe.
Wahrscheinlich warst du da viele Schritte weiter wie ich. Ich glaube, der Unterschied für mich war, also dass ich aus einer Familie komme, in der das gar nie zur Debatte stand, dass ich genau dasselbe erreichen kann. Also so wurde ich großgezogen.
Ich
Und
auch.
kam ich da wohin? Und ich glaube, da darf man einen Unterschied machen mit der Pädiatrie. Das ist ein bisschen eine heile Welt. Die Pädiatrie ist anders. Das sind auch andere Männer. Also das ist ein bisschen ein Unterschied. Und ich glaube, was für mich wahrscheinlich war, ich da auch einfach blauäugiger und vielleicht auch nicht so achtsam wie du. Ich habe mich da auch mit einer Kollegin unterhalten, die jetzt in die Schweiz gegangen ist als Nephrologin. Ich habe diese Witze gar nicht kapiert, die über meinen Uterus gemacht wurden, vor mir, von den männlichen Ärzten. Ich habe die gar nicht verstanden. Ich habe mich da auch gar nicht gewehrt. Also
Danke.
ich war da viel zu naiv. Ich dachte, mir steht die Welt offen. Ich dachte, ich kann alles erreichen. Wirklich. Und ich glaube, dass das auch viel zu meinem relativ schnell da desillusioniert werden beigetragen hat, diese Naivität, das zu glauben. Und wahrscheinlich hatte ich diese Naivität in vielen anderen Bereichen auch noch. Und darum empfinde ich es jetzt auch als härter, jetzt wo ich so viel weiß, jetzt wo ich mit der Realität konfrontiert wurde. Und ich glaube, dass sich daran nichts verändert hat. Also ich glaube immer noch, dass wir dürfen als Frauen oder wir können eigentlich nur so weit kommen wie die Männer, wenn wir uns wie Männer verhalten. Und damit geben wir ja und damit schneiden wir. Und ich glaube, das ist auch eines der ganz, ganz, ganz großen Themen in der Medizin. Damit dissoziieren wir von einem Teil, der uns ausmacht, der wir sind, nämlich Frauen, mit allem, was wir sind und auch mit dem, dass wir halt Mütter sind und keine Väter. Das ist ein völlig anderer Job, wenn man das mal so nennen will. Das ist ein völlig anderes Sein. Und deswegen glaube ich eben nicht, das ist das, was ich vorher meinte, vielleicht haben sich gewisse kleine Strukturen verändert. Aber von all dem, was noch in unseren Köpfen ist, und da geht es um so viel mehr, da geht es um Rollenbilder, da geht es um ganz alt hergetragene Scham und Schuld, die wir da mit uns rumschleppen. Und da geht es aber auch um Rollenbilder, die gewisses Verhalten, wie reagiert quasi in einem hierarchischen System jemand auf eine Frau, wie reagiert sie auf einen Mann? Die sind tief in uns verankert und die arbeiten wir ja nach wie vor nur sporadisch auf. Und ich glaube, in unserem System schon gleich dreimal gar nicht. Also ich glaube wirklich, da sind wir mit die Letzten.
Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass das, was in der Medizin abläuft, sicherlich in keinem anderen Fachbereich oder einer anderen Sparte so abläuft. Und ich glaube wirklich, dass das Problem ist, dass wir tatsächlich Kinder bekommen. Bin ja Urologin und habe am Anfang tatsächlich nur mit Männern zusammengearbeitet im Arzt-Ärzte-Team. Und es war gut, ich musste mich erstmal, ne, Ellenbogen raus und am Anfang hieß es ja, bleib du auf Station, mach die ganzen Aufklärungen für die OPs, schreib die Entlassbriefe, wir sind mal im OP. Da musste ich den Herrn dann mal den Zahn ziehen, dass dem nicht so ist. Und dann hatte ich aber relativ meine Ruhe. Nur immer, wenn es darum ging, im Jahresgespräch habe ich wirklich gesagt bekommen, wenn ich schwanger werde, sehe ich den OP nie mehr von innen. Und es war nicht gemeint während der Schwangerschaft, wo ich zum Beispiel auch nicht zu den Röntgenstrahlen darf, sondern es war wie ernst gemeint. Ne? Also, und ich weiß, mein damaliger Chef hat mich sehr geschätzt, über alle Maßen. Und, aber das war so eine Aussage. Und dann noch der andere Knaller, den ich erlebt habe. Ich wurde, weil ich eine schwierige Schwangerschaft habe, relativ früh, was heißt relativ früh, eigentlich nicht, in der 32. Woche von meiner Gynäkologin dann ins Beschäftigungsverbot geschickt. Und dann wollte ich nach 3 Monaten als Kind, also meine Tochter 3 Monate alt war, wollte ich wieder arbeiten. Und dann wurde mir gesagt, ich müsse anders arbeiten, würde anders verdienen, weniger als die anderen, weil ich von meiner Schwangerschaft noch nacharbeiten müsste.
Nee.
Und dann wurde mir gesagt,
Das ist überhaupt nicht erlaubt, wollen wir an der Stelle mal kurz sagen. Das
naja, ich habe auch
ist
keine,
tatsächlich eine
ja, es gibt ja.
Katastrophe.
Es gibt ja auch keine Zeugen und diese ganzen Floskeln sind ja offiziell auch nie gefallen. Ja? Wird auch jeder wahrscheinlich, wenn er das hier hört, von den Herren alle abstreiten. Ne? Und es
Ja,
war ja interessant,
selbstverständlich.
alles waren ja auch wieder Männer. Aber das sind so Dinge und ich habe Freundinnen, die haben das Gleiche, also Ähnliches erlebt. Und das finde ich einfach der Hammer. Man muss sich mal überlegen, ich wollte, als mein Kind 3 Monate war, da habe ich noch gestillt, wollte ich arbeiten gehen, um meine Patienten weiter zu versorgen, die ich gut kenne, ne, die onkologischen und so weiter. Und dann kommt man mir so. Also das muss man sich mal überlegen. Ja, also ich habe mich ja
Total.
schon wie ein Mann verhalten. Ne, nach 3 Monaten, 1,5 Tage, 12 Stunden die Woche, das ist schon viel. Also da dachte ich mir so, wie, in welcher Welt leben wir?
Ja, aber das ist die Medizin aktuell, leider immer noch, ne? Also,
Ja.
und ich glaube ehrlicherweise, dass es, also ich würde so ein bisschen deine Aussage dahingehend, das Problem ist, dass wir Kinder kriegen, auch noch mal ein bisschen erweitern wollen, weil ich glaube, das ist eins der Themen, die zu diskutieren sind. Natürlich kriegen wir die Kinder, anders zumindest zum momentanen Zeitpunkt in der Medizin nicht machbar. Wer weiß, wie das in 50 Jahren aussieht. Aber ich denke, und da auch so ein bisschen zur Einleitung, ich denke, es gibt noch ein ganz anderes Problem, und zwar, dass wir als Frauen anders behandeln, und zwar nicht jetzt im Sinne von nicht leitliniengerecht oder leitliniengerecht, sondern in der Kommunikation mit dem Patienten, im Umgang mit dem Patienten, im Zuhören und so weiter. Gibt es eine Menge Studien drüber. Und dass wir anders führen, ja, und dass wir Teams anders führen und dass wir eben, wenn wir bei uns bleiben, dieses ganze Spiel nach höher, weiter, mein Schiff, mein Haus, mein was weiß ich, ja, gar nicht so brauchen, sondern wenn wir einen gesunden Führungsstil haben, viel mehr bei uns bleiben können und damit einhergehend, aber auch Qualitäten an den Tag legen, die als typisch weiblich deklariert sind, die einem Team extrem nutzen, auch das mittlerweile studienmäßig belegt. Und dann sowas zum Beispiel kommt wie, ihr lacht zu viel oder in dem Fall ich, ja, also die E-Mail war ja explizit gegen mich. Und mit diesem, ihr lacht zu viel, mir automatisch implizit unterstellt wird, ich bin nicht kompetent, ich kann diese ganzen Sachen nicht rüberbringen. Und das hat mich oder uns dann schon so ein ganzes Stück auch getriggert, dieses und damit bist du nicht authentisch. Ja, und das ist natürlich schon so eine Kombi, die auch grundsätzlich ganz häufig fällt, wenn man dann eben sagt, naja, die lachen da so rum. Weil ich lache, ich habe auf der Intensiv gelacht, wie auch immer, wir lachen viel, Lachen verbindet, Lachen ist wichtig, Lachen ist für die Gesundheit der Patienten wichtig, wissen wir alles. Und trotzdem werden mit diesen Eigenschaften, und ich glaube, da ist jetzt, wie gesagt, Uterus hinher, ja, Kinder hinher, natürlich ist das nochmal ein Riesenfeld, aber allein damit, dass wir einen anderen Führungsstil haben, wird uns implizit unterstellt, dass wir nicht kompetent sind. Und es geht ja weiter mit LinkedIn. Du willst dich nur profilieren als süß und immer diese süßen Bilder von dir und immer siehst du so zurechtgemacht und hübsch aus. Und man denkt sich so, also kann man drüber streiten, ob das so ist. Das ist halt mein Gesicht, kann ich jetzt nicht ändern, ja. Aber das andere ist halt, na, ist halt so, ja. Ich werde es jetzt nicht operieren lassen, deswegen, nur weil es irgendwer süß findet. Das andere Spiel ist aber auch, es kommt immer von Leuten, wenn du deren Vita anschaust, die eine ganz andere Vita haben und zwar deutlich weniger. Und wo ich mir dann auch so ein bisschen denke, das ist schon eine steile Nummer, damit dann auch rauszugehen und alles, was wir jetzt alle drei ja auch auf dem Papier vorweisen können und jetzt uns nicht erschlafen, nicht erlogen, nicht gefaked haben, das sind ja dann die nächsten Vorwürfe, ne? So, das alles einfach mal anzuzweifeln. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Jetzt habe ich da kurz mal ausgeholt, aber deswegen glaube ich, so ganz einfach nur mit Frau und Mutter ist es halt nicht, sondern es ist echt ein Riesenblock.
Genau, und
Da
ich.
muss ich jetzt noch mal kurz einhaken, Sophie. Da finde ich auch ganz wichtig noch mal deine Meinung. Das Interessante ist, dass die Menschen dann, die einem das vorwerfen, wiederum häufig nicht die Männer sind, sondern
Ja,
andere Frauen.
absolut. Sophie, deine Bühne.
Und ich glaube, das hängt eben so mit diesen Rollenbildern zusammen, dass diese Qualitäten, die wir dem einen Pol, dem männlichen Pol zuschreiben, etwas mit Stärke, Kraft, Macht, Professionalität und auch Seriosität zu tun haben, und dass weibliche Qualitäten dem selten zugeordnet werden. Und das ist ein Problem, weil wie Sandra sagt, wir wissen und ich finde das immer so spannend. Es gab ja eine ganz, ganz große Studie über Notärztinnen. Alter, kriege ich immer noch Gänsehaut. Die war richtig gut. Die war richtig gut. Die geht einmal durch die sozialen Medien, weg ist sie. Ich schwör's euch, wäre die über Männer geschrieben worden, dann wäre die in jeder Tageszeitung groß rausgekommen.
Magst du die Quintessenz einmal zusammenfassen?
Nee, ich möchte jetzt ganz kurz erstmal nochmal auf was anderes raus, weil mir geht es nicht um das, also um das, dass die Frauen sich, also dass die mitfahren, dass die die besser dazu bekommen, dass die mitkommen. Es ging ja auch um psychisch kranke Patienten vor allem. Mir geht es darum, vor allem, dass dieses, was du beschrieben hast, Sandra, es gibt Frauen, die die Teams führen, die eine unfassbar gute Qualität zeigen. Also es gibt, glaube ich, die habe ich jetzt bloß nicht parat, auch zum Beispiel so eine in der Gynäkologie über Frauen, die die Kreissäle leiten. Was das bedeutet, was passiert, wenn ein Mann einen Kreissaal leitet und so weiter. Es gibt auch gute Daten dazu, wenn Frauen operieren. Aber solche Teams, die dann auch eine hervorragende Qualität zeigen, die existieren meistens nicht mega lange, weil diese 80% der männlichen Chefs das nicht aushalten. Und weil Veränderung nicht passieren darf, weil Veränderung ja passieren müsste, also das, was uns ja quasi gesagt wird, du musst Uterus raus hier, ob jetzt rein oder raus, wurscht, aber mit diesen Qualitäten kommst du durch. Und nur wenn diese Qualitäten auch doppelt so gut sind wie bei deinem männlichen Kollegen, hast du eine Chance, das Gleiche zu erreichen oder annähernd das Gleiche? Das gilt ja nicht für die Männer. Auch diese Empathiefähigkeit, diese Sicherheit, was wir wissen, was macht gute Führung aus, nämlich Vertrauen. Eines der wichtigsten Dinge für gute Führung ist ja nicht, dass du irgendwas besser kannst wie die, die im hierarchischen System unter dir arbeiten, sondern dass du es schaffst, einen Raum des Vertrauens zu bilden. Was wäre dazu gut? Qualitäten, die wir mitbringen. Und das lässt, glaube ich, so viele Frauen in unserem Alter, die an Stellschrauben wären, wo sie was drehen könnten, tatsächlich aufgeben. Und was natürlich diese Konstrukte aus privaten Trägern von Kliniken, wo dann auch die meisten Beiräte Männer sind, vereinfachen das Ganze nicht. Also ich glaube, es ist wirklich ein groß, groß angelegtes Problem, wo es einfach Ansätze gibt, aber die bestehen nicht, weil wir das große Ganze nicht verstehen, weil wir auch nicht zusammen daran arbeiten, sondern weil wir immer glauben, wir Frauen, wir müssen noch besser werden und noch mehr leisten und noch mehr tun, um dann da mal hinkommen zu müssen. Also wir glauben ja ständig, wir müssen was an uns verändern.
Absolut. Ich sehe es ähnlich wie Maren. Es wäre so schön, wenn es viele Frauen gäbe, die sich zusammentun würden. Und ich habe es aber in meinem Leben, und ich weiß ihr auch, weil wir das ja auch im Vorfeld schon hatten, auch wirklich oft erlebt, dass mir gerade von Frauen tatsächlich sowas von Klötze vor die Beine geschmissen wurden. Also ich habe die schlimmsten Sachen von Frauen erlebt tatsächlich, und ich finde es so schade. Und in unser aller dreien, wie soll ich sagen, Mindset ist es ja auch gar nicht da. Und ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, wir brauchen Männer, um diesen Wandel zu schaffen. Und die Männer, die das momentan versuchen und sich zum Beispiel Elternzeit nehmen, die erleben das Gleiche, die kommen nie wieder in OP. Also kenne ich auch so rum die Geschichte, ja, tatsächlich. Und das andere ist, ich glaube, wir brauchen Frauen, in unserem Fall jetzt Ärztinnen, die sich zusammentun und wirklich ein sicheres Netzwerk schaffen, wo man auch mal sagen darf, boah, ganz ehrlich, ich struggle hier, ja? Oder wo man auch mal vor seinem Team sagen darf, Leute, ganz ehrlich, heute nicht mein Tag. Oder ich habe da irgendwie was, ich komme nicht weiter. Oder vielleicht auch, ich glaube, ich habe da Mist gebaut, ja? Und wo das nicht automatisch gleich eine Schwäche ist, sondern wo ich den anderen ja dadurch auch zeige, es ist okay, mal einen schlechten Tag zu haben. Es ist okay, mal einen Fehler zu machen. Ja, jetzt nicht, also redundant und immer den gleichen und so, aber und sich da einfach wirklich ehrlich mehr zu unterstützen. Und selbst wenn man jemanden menschlich vielleicht jetzt nicht so super mag, kann ja auch mal sein, man mag ja nicht jeden immer, ja, aber zumindest anzuerkennen, was diese Frau auch einfach leistet, dass man diesen Weg bei ihr auch unterstützen kann. Und ich finde, das fehlt tatsächlich und das macht die Sache dreifach schwer. Dieser fehlende Rückhalt finanziell durch die Kliniken, durch die Institute und so weiter. Die Männer, die es versuchen, wie gesagt, die zahlen teilweise selber drauf, ja, muss man einfach so sagen. Plus aber auch diese fehlende Unterstützung, Solidarität und dieses auch einfach mal annehmen von jemand anders, ja. Und ob man da jetzt selber persönlich so super mitgeht oder nicht, okay, aber eben dieses Torpedieren, das ist halt gar nicht zielführend. Und dieser Perfektionismus auch nicht.
Absolut, absolut. Und ich glaube, das sind, also erstmal nochmal, das ist mir wirklich wichtig. Mir geht es nie um ein Gegeneinander. Also ich liebe Männer. Ich liebe
Ja.
auch das, was sie tun, und ich liebe auch Alpha-Männer. Es geht vielmehr darum, wenn wir eben versuchen, wenn wir nicht mehr verstehen, dass es wichtig ist, dass wir eben beides haben, Frauen und Männer, und die
Genau.
alle in ihrer Art gut sind und nicht ein System gibt, was richtig ist. Das, was du angesprochen hast, ist ja was ganz, ganz Großes Gesellschaftliches. Und ich glaube, das zum Beispiel ist schon schlimmer als vor 15 Jahren. Dass nämlich den Fokus des eigenen Erlebens nicht auf das Positive, was diese Frau hat, zu legen, sondern auf das, was sie nicht so gut macht. Das ist ja eine alte Wunde. Also, warum machen wir das? Weil wir selber nicht gesehen werden. Und dann will ich jetzt aber sagen, dass ich übrigens was sehe, was nicht so toll ist bei dir. Und da, glaube ich, bleibt wirklich nur ein kollektives Heilen von dieser Wunde des Frauseins, weil Frauen nun mal auch in Gruppen leben, in ganz anderer Konstellation als Männer. Also so sind wir, wir sind eigentlich ein Rudel, und wir sind nicht irgendwelche Einzelkämpferinnen, wo andere kritisieren. Und ich glaube, dass dieses Treten von unten nach oben, ich erlebe es aber auch von oben nach unten tatsächlich, daher kommt, also es sind einfach ganz alte Verletzungen, die oft wahrscheinlich nicht mal erahnen.
Du erlebst ja ganz viele Klientinnen und andere Ärztinnen. Wie arbeitest du mit denen? Die erleben ja häufig ja sehr, sehr Ähnliches, wie wir erlebt haben. Wie bestärkst du die? Wie schaffst du das, denen wieder aufzuzeigen, hey, Ärztinnen sein ist schön, du hast die Chancen. Da gibt es die Probleme und trotzdem, ja, es lohnt sich, dabei zu bleiben und den Weg zu gehen.
Also, das, was meine Arbeit ausmacht, ist eine radikale Hinwendung zu sich selbst. Und darum geht's. Und deswegen ist mein Coaching, ich sage immer, es ist das langweiligste Coaching, das man wahrscheinlich finden kann. Es ist null Dopamin gesteuert, es gibt wenig Aufregung, es gibt wenig irgendwie Sachen, die ich irgendwie anderen zeigen kann, weil sie so weltverändernd sind und ich damit entweder die tollste Klinik finde oder 100 Millionen verdiene. Meine Begleitung ist eine radikale Hinwendung zu dir selbst. Die meisten, die kommen, kommen ja so im Alter zwischen, also grob gesagt, es sind ein paar sehr junge dabei, was ich total feier, aber die meisten kommen ja so 35 bis 55. Und das, was bei mir passiert ist, dass ich einen Raum erschaffe, über einen längeren Zeitraum, mein Coaching gibt es auch nicht kurz, wo wir beginnen, uns selber unter all diesen Schichten, die durch dieses jahrelange Funktionieren, sowohl gesellschaftlich als auch in diesem System, auf uns draufgelegt wurden oder wir selber draufgelegt haben, indem wir die abziehen. Und indem wir überhaupt erstmal wieder finden und wissen und uns auch dazu bekennen, was will ich? Wer will ich sein? Und wie will ich leben? Und diese radikale, darum sage ich immer radikal, weil das sind ganz existenzielle Fragen. Und ganz viele Frauen trauen sich das nicht mal zu sagen. Also, die flüstern beim Zoom, weil sie Angst haben, dass der Mann, der im Nebenzimmer hört, was sie eigentlich.
Ich kann es
Wirklich.
mir so vorstellen. Ich
Wirklich.
kann es mir so
Ja. Und
vorstellen.
wir kommen ja alle mit einem Paket, weil diese Partnerschaft hat sich an das adaptiert, unser Muttersein oder Nichtmuttersein, unser Frausein, unser Tochtersein, unser Freundinsein. Und dieses Auspacken, dieses immer wieder Weichwerden mit uns selber, und das hat nichts damit zu tun, dass ich mir eine Dusche gönne oder irgendwie ein Lavendelbad. Das ist ein Sehen von dem, was jetzt ist. Und das ist oft was völlig anderes als mit 20, als ich Ärztin werden wollte. Und diese Realität anzunehmen, das ist eigentlich das, was ich tue. Und von dort aus, wenn ich weiß, was ich will, wie ich leben will und wer ich bin, wer ich auch sein will, von dort aus dann den Weg zu gehen, im System, außerhalb des Systems oder beides oder gar nichts von allem, das empfinde ich als den Sinn meiner Arbeit, weil es dann keine Flucht ist. Die Frauen gehen nicht aus etwas heraus und nehmen mit, ich bin nicht gut genug. Sie gehen zu etwas hin, weil sie wissen, da will ich hin.
Also ich glaube aber auch, dass das, du sagst, ist so das Banalste und Minimalste, so was man erleben bekommt. Aber ich glaube, in den allermeisten Frauen entsteht da erstmal so ein Erdbeben,
Ja, voll.
ja, wo so alles grunderschüttert wird und irgendwann explodiert es zum Feuerwerk. Ja, aber das, ich glaube, du lieferst ein Coaching. Wenn man nicht ganz klar weiß, eben, wie du sagst, wer man ist, was man möchte, das erschüttert einen erstmal massiv.
Ja, und es ist doch so wichtig, weil was ich erlebe ja auch Frauen, die dann mit 40 kommen und sagen, jetzt war ich in der Klinik, da war Situation immer XY, deswegen bin ich aus der Klinik gegangen, bin in der Praxis, jetzt bin ich da wieder unglücklich. Das liegt nicht daran, dass sie nicht gern Ärztin sind. Das liegt auch gar nicht am System. Das liegt an dieser eigenen, an dem, dass wir so viele Schichten draufgebaut haben, so viele Glaubenssätze, so viele Projektionen uns auch selber gegenüber, dass wir das gar nicht finden können, wo es uns gut geht, wo wir unsere Heilkunst ausleben, wo wir die Ärztin, Frau sein können, die wir sind. Und ich glaube, dass man, wenn man das mal weiß, dass man, also ich glaube, man kann für einen gewissen Zeitraum echt überall bestehen und dann wiederum wissen, nee, ganz ehrlich, ist jetzt hier nichts für mich, aber ich würde nicht untergehen und ich würde vor allem nicht mehr an mir selber zweifeln. Und
Ich
das,
glaube, das ist ein wichtiger Punkt,
genau, weil der
der
Selbstzweifel
Selbstzweifel.
und eben dieses, ich bin wieder nicht gut genug. Wir glauben, also ich glaube ja auch, alle anderen schaffen es. Alle anderen haben das Top-Leben, nur ich bin hier diejenige, die immer heult. Ja? Ist ja alles nicht so. Aber das ist ja auch so, wie keiner über ein Coaching redet. Keiner redet als Ärztin drüber, dass es sich coachen lässt, weil wir schaffen das alles ganz allein. Wir
Ja,
sind.
klar. Aber
Ja.
deswegen haben wir auch keine Supervision für Intensivpatienten oder Notärztinnen oder sonst was, weil wir sind ja dann doch so ein bisschen die Halbgötter in Weiß, ne? Und deswegen können wir auch nicht darüber reden, wenn wir mal zögern, wenn wir Angst haben, wie auch immer. Und ich glaube, das ist halt schon, also ich erkenne das aus eigener Geschichte, diese Zeiten, wo du wirklich mal kurz, also auf den Kopf stehst, mit den Füßen wackelst und dir denkst, okay, jetzt irgendwie wird es echt ganz, ganz, ganz anders. Und es ist total wichtig, und ich glaube, was man auch mit bedenken darf, ist, dass wir aus meiner Sicht im Moment noch nicht genug Arbeits- und Ärztinnenmodelle haben, die in Zukunft tragfähig sein werden, grundsätzlich gesprochen, nicht nur auf Kliniken und Praxis gesehen, sondern grundsätzlich. Und dass da schon Raum ist, sich Sachen zu erschaffen, auch tatsächlich, aber dass das wahnsinnig viel Kraft kostet. Und das erlebe ich auch ganz oft, dass dann tatsächlich leider auch Frauen, die echt gute Ideen haben, so nach einem halben Jahr sagen so, ha, nee, ganz ehrlich, also das ist mir echt zu anstrengend, ja. Also dass ich schaffe meinen Urlaub nicht mehr und so. Und ich finde, das ist halt auch sowas, was man auch sagen muss. Veränderung ist super schwer, tut weh, ist anstrengend, dauert, ja. Also bei allem, was wir verändern eigentlich, ja. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Und wenn ich so einen Schritt mache, dann muss ich halt auch ehrlicherweise so ein bisschen mal zwischendurch die Pobacken zusammenkneifen und sagen, das sind jetzt zähe Zeiten, das ist jetzt so, aber ich denke an sowas Großes. Und da finde ich leider auch, fehlt manchen so ein bisschen, also ich will mich da gar nicht aus, ich habe das auch mal phasenweise gehabt, wo ich dann gedacht habe, nee, jetzt ist es zu viel. Aber ich finde, da dürften wir uns unterstützen, dass man auch einfach sagt, hey, diesen Biss, den du brauchst, selbst wenn du den gerade nicht selber siehst, ich sehe den für dich und du machst da weiter.
Genau. Und da glaube ich, dürfen wir uns auch manchmal ein bisschen an die Nase greifen oder ja, wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, Sandra. Dieser Grundgedanke, also dass ich jetzt dann nur noch 50% als Ärztin arbeite an meinem Laptop oder wie auch immer. Also ich gehe schon davon aus, dass Menschen, die Medizin studiert haben, erkennen, dass Social Media nicht ein Abbild der Realität ist. Und dass, wenn wir zwei sagen und wir haben unseren Weg gefunden, dass der nicht so, ah, ich stehe jetzt morgens durch die Tür und dann hat da jemand gesagt, hier ist dein Unternehmen, Sandra, und hier sind deine Räume und es ist auch schon alles
Nicht so.
eingerichtet, ist auch schon da. Und hier, Maren, also TCM, mach das einfach, du musst nicht am Wochenende lernen. Also, nee, ganz ehrlich, Kind, du wirst jetzt auch jeden Tag bis um 10 schlafen. Also, ich bin da manchmal erschüttert, wo ich mir denke, hä, also jetzt Hirn ausschalten? Ernsthaft? Also ich sage das
Aber
jetzt.
das ist dieser leichte Weg, weißt du? So stellen sich's manche, glaube ich, vor, dass du
Ja,
da
aber.
so einen Zauberstab hast, dann kommt die Zauberfee und sagt, Mensch, super.
Ja,
Und dann denkst du so, Leute, ganz ehrlich, ja, wir kommen alle aus einer Klinikerfahrung mit 80 bis 100 Stundenwochen über Jahre. Wir arbeiten jetzt alle keine 20 Stunden in der Woche und es
genau.
würde auch in 1000 kalten Wintern nicht funktionieren, wenn wir das machen würden. Und auch, also ganz banal, solche Sachen wie heute, da kriegt keiner von uns einen Cent dafür,
Genau,
ja?
richtig,
Nicht
absolut.
niente nada.
Stunde, die quasi ins Minus rutscht.
Eine Stunde
Auf
ist gut.
dem Energie.
Vorbereitung, Skripten, Schneiden, Insta, sonst was. Das sind 8 bis 10 Stunden pro Folge aktuell bei sowas. Und das ist schon so ein bisschen, wo ich, also da muss ich teilweise auch so ein bisschen schmunzeln, ehrlicherweise, wenn ich dann so manchmal denke, so, Leute, es ist nicht ein, ich verabschiede mich aus der Klinik und dann ist auf einmal Ponyhof und alles ist
Ja,
rosa-rot.
genau. Genau, und
Aber
das ist ja.
das denken ja ganz, ganz viele. Und häufig ist ja das nochmal das Gegenteil, ne? Wenn man dann in die Praxis kommt, dann erwacht man erstmal, was es heißt, heutzutage mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den Krankenkassen da abzurechnen. Das ist ja ein Tohuwabohu, das kann man sich ja nicht vorstellen. Aber jetzt aus dem Gejammere mal raus und wir müssen ja auch ein bisschen die Zeit im Blick halten. Sophie, was würdest du den jungen Kolleginnen, vor allem den Kolleginnen, natürlich auch den Kollegen, mit auf den Weg geben wollen, weil der Weg ist schwierig, das wissen wir alle. Erstmal Assistenz, also erstmal Studium, dann Assistenzzeit, dann musst du durch die Facharztprüfung und dann geht es irgendwie weiter, wo viele überhaupt nicht wissen. Das ist ja irgendwie immer so, erstmal musst du ein Examen machen, dann machst du irgendwie deinen Facharzt und da musst du nur durchhalten und dann wird alles besser. Dass es nicht so ist, wissen wir alle, das haben wir jetzt durchgesprochen, aber was kannst du durch deine große Erfahrung denen, den jungen Kolleginnen und Kollegen mitgeben?
Ich glaube, es gibt mehrere Dinge. Das eine ist, finde ich, total wichtig, dass wir, und das lernen wir im Studium nicht, da müssen wir uns selber drum kümmern, dass wir lernen, zu uns zu strukturieren. Es ist in der heutigen Zeit super wichtig, dass wir lernen, uns zu strukturieren. Und ob wir das mit ChatGPT üben, die uns Zeitpläne machen, das ist ja völlig egal. Aber wir brauchen eine Struktur. Das ganze Wissen nützt uns nichts, wenn wir Chaosvisiten machen. Die Struktur, und da gibt es Hilfen, es gibt gute Hilfen, man kann das lernen. Das ist unsere Aufgabe, uns zu strukturieren, weil wir in dem Moment, wo wir in die Klinik kommen, führen. Wir führen die Krankenschwestern, wir, bei Visite, wir führen unsere Patienten. Wir müssen nicht erst Oberärztin werden oder Chefärztin, bevor wir führen. Wir tun das ab Tag 1, wenn wir in diese Klinik kommen. Total überfordert. Also, ich wusste echt ganz schön wenig, als ich in die Klinik kam, muss ich sagen, praktisch. Und das, glaube ich, kann einem echt ganz viel geben, wenn ich meine Zeit im Griff habe. Das zweite ist das, lerne dich selber kennen. Und mach dir da auch keine falschen, wenn ich etwas, das, was ich gut kann, da darf ich drüber reden. Jeder Oberarzt ist froh, wenn er weiß, du bist richtig gut in dem, richtig gut in dem, richtig gut in dem. Und lerne aber auch, um Hilfe zu fragen. Frag um Feedback. Wo kannst du wachsen? Weil es wird ansonsten ein riesen Geschwubbel und Gestrubbel an zu wenig Zeit, zu wenig Hilfe und zu wenig Wissen eigentlich, wer bin ich und was brauche ich. Und wenn man diese Dinge, also dieses mit dir selber sein, finde ich, beherzigt und diesen Weg geht, dann sind für mich noch zwei Dinge wichtig. Eben nicht das, wenn dann, sondern genieße Tag 1. Es ist so ein kostbares Leben. Schau, was genieße ich. Was bringt mir Freude? Und dem dann auch zu folgen und sich das auch einzugestehen. Ich brauche das aber. Ich brauche so und so viel, was weiß ich. Ich brauche halt ein gutes Essen von einem Keramikteller. Und anderen ist es auch okay, wenn sie einfach irgendwie ihren Proteinshake XY trinken. Aber es kommt keiner und rettet uns. Aber wir haben uns entschieden, das zu werden und wir haben unser Warum. Und ich finde, Tag 1 sollte mit davon geprägt sein, dass wir es genießen und dass wir Freude dabei haben.
Love it! Das wäre fast ein mega Schlusswort gewesen. Ich bin heute ein bisschen ketzerisch unterwegs. Ich möchte es so nicht stehen lassen.
Bin
Ehrlicherweise.
ich gespannt.
Aber ich finde es grandios. Ich habe nur gerade gedacht, damit enden wir wieder genau da, wo wir sozusagen alle diese Schleifen enden, ne? Und dann machen wir so eine Klammer, die schön ist, ja? Und ich bin bei allem, was du sagst, total bei dir. Aber wir wollten mit der Folge nicht nur darauf hinweisen, was schön ist,
Ja.
sondern auch so ein bisschen Realität machen. Und deswegen, wenn ihr Lust habt, dann würde ich diese Folge beenden mit: Jede von uns sagt einen Satz, den sie als krassesten Satz in ihrer ganzen Arztseinszeit gefunden hat. Weil ich ehrlicherweise schon so ein bisschen denke, Realität gehört auch dazu. Und ganz, ganz viele Hörerinnen haben immer das Gefühl, so schlimm ist das gar nicht, was ihr da alle so erzählt. Ja, das ist einfach schon so ein bisschen Klagen auf hohem Niveau. Ja, aber was ihr so wirklich so als krassesten Satz erlebt habt oder vielleicht auch zwei, ja, also Maren hat ja auch schon einen gesagt, um einfach wirklich auch zu sagen, wir gehen raus, wir wollen es verändern. Sophie, du bist mit Lachen und Herz und allem absolut dabei. Ich finde es mega. Ich will trotzdem gerne dieses Fitzelchen noch mit reinwerfen, dass man sich denkt, ah shit, da ist schon ein Weg. Habt ihr Lust dazu?
Ich habe Lust, voll Lust. Ich finde das super. Ich glaube, bei mir ist es nicht ein Satz, sondern ist es das immerwährende drauf rumhacken auf dem, dass ich Menschen liebe, dass ich nett bin, dass ich auch zu viel lache, Also es waren immer diese Punkte: sei nicht so nett, fühl nicht so viel, lach nicht so viel. Und das über einen ganz langen Zeitraum immer wie so mit einem Meißel und Hammer in mich reingehämmert.
Furchtbar.
Ja, bei mir war es tatsächlich, ich habe es ja schon gesagt, also wenn Sie schwanger werden, dürfen Sie nicht mehr sehen Sie mein OP nie mehr von innen. Nummer eins. Nummer zwei, Sie müssen von der Schwangerschaft nacharbeiten. Und Nummer drei, da war ich Oberärztin mit einem Assistenzarzt auf Station und dann hieß es zu mir, ja, Sie sind ja eine Frau, von Ihnen lasse ich mich nicht behandeln. Und zuallererst möchte ich auch mal die Meinung vom Oberarzt dazu.
Der Assistent, der neben dir stand.
Der musste erst mal lachen. Aber das sind halt so Dinge, die man erlebt, ne? Wo man so denkt, krass, echt jetzt? Und das auch noch nur, weil ich jung ausschaue. Ja, also ich werde ja immer ein paar Jahre jünger geschätzt, schon immer. Ach ja, und das, was auch gut war, ganz frisch Assistenzärztin. Ja, also mit der Pflegeschülerin haben wir jetzt nicht gerechnet. Jetzt soll mal ein Arzt hier reinkommen. Ja, also mich hat es wirklich von auch relativ, und das ist wie bei dir, Sophie, von Tag 1 begleitet, immer wieder, ne, Frau sein, jung ausschauen, sehr freundlich sein, auch lachen ist gleich Inkompetenz
Genau,
oder drückt eine
absolut.
gewisse Inkompetenz aus.
Genau.
Ja, also ja,
Das
dein
habe ich
Satz,
aber.
Sandra, was war dein Satz?
Ja, ich habe fast das Gleiche erlebt. Ich bin an meinem allerersten Tag als fertige Ärztin auf meine neue Station gelaufen, mit Kittel und Stethoskop und allem, wie man das halt so macht. Und dann kam die Stationsleitung der Pflege und schreit über den Gang. Ich hab die geliebt hinterher, ja, aber das war mein Einstand und sagt so: Bist du die neue Pflegeschülerin? Wir warten schon. Und ich so: Nein, ich bin die Assistenzärztin. Also insofern auch da natürlich irgendwie das, was ich am krassesten fand, weil das hat alle meine Werte völlig unterkegelt, weil ich auch, so wie ihr auch, so, ne, Frauen können alles und so weiter, werden nicht reduziert und so. Ich habe mich mal tatsächlich auf eine Stelle beworben, für mein letztes Assistenzarztjahr, und dann hat mir der damalige Oberarzt, leitende Oberarzt, im Gespräch dann gesagt: Ja, wissen Sie was? Sie sind ja schon ganz hübsch, ne? Also wenn Sie sich ein bisschen offen zeigen, dann kriegen Sie nächstes Jahr die Oberarztstelle.
Nee.
Ich so, okay. Also ich glaube, also
Crazy.
erübrigt sich von selber, dass ich diese Stelle nicht angenommen habe. Tatsächlich insgesamt ist mir das in meinem Leben zweimal passiert. Und ich glaube, solche Sachen gehören dazu. Und solche Sachen passieren. Und es wäre schön, alles hinter verschlossenen Türen, alle diese Geschichten, die wir erzählen, sind passiert. Im Zweifel gab es da nie jemanden, der dazugehört hat. Das würde nie jemand zugeben. Aber genau das ist das Problem, was halt dahinter liegt, ne? Und ich glaube deswegen, das war mir wichtig, dass wir diese Geschichten nochmal erzählen, weil das ist, was es uns wirklich schwer macht. Die Strukturen auch, aber die könnten wir ändern, glaube ich.
Absolut. 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 Das sehe ich genauso wie ihr.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, Sophie, dass du heute bei uns warst. Ich glaube, das war auch eine spannende Folge. Einfach mal, ja, was aufgegriffen, was aktuell in unserem Leben ist und mit dir nochmal mit deiner Erfahrung aufgezeigt, was es heutzutage heißt, Ärztin zu sein. Und deswegen vielen, vielen herzlichen Dank, dass du
Ich danke
warst.
euch. Es war so ein wunderbares Gespräch und ich hoffe auf viele weitere auch so. Danke.
Das war wieder eine Folge des TCM-Podcasts, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne weiter. Damit du nichts verpasst, folge uns und unseren Kanälen.
Hinterlass uns gerne dein Feedback in den Kommentaren. Bis bald, deine Sandra
Und Maren.